Kinder, erinnert ihr euch an unser Haus in Gmünd? Es war ebenerdig und ganz schlecht gebaut. Das Vorzimmer ist ein kleiner Schlauch und es gibt darin kaum Platz für den Spiegel und das Tischchen davor und für meine große Speisekammer, Bibliothek genannt, die ich stolz allen meinen Besuchern zeige. Sie beinhaltet all die Schätze, die im Garten wachsen, Obst und Gemüse, aufbewahrt für den Winter. Das Häuschen war gelb gestrichen, als wir eingezogen sind. Der Weinstock wächst bis zum Dach hinauf. Der Gartenzaun liegt versteckt hinter Fliederbüschen und jeder, der vorbeispaziert, bewundert meine Rosen. Sie schauen zu den Fenstern herauf und grüßen. Die Fenster sind immer offen, sogar am Abend, wenn die Lichter an sind. Es gibt keine Vorhänge vor den Fenstern, es gibt nichts zu verstecken. Bei uns gibt es nichts anderes zu sehen, was es nicht auch in all den anderen kleinen Häuschen zu sehen gibt. Um ins Wohnzimmer zu gelangen, muss man durch die Küche gehen, dann kommt man zum Kinderzimmer, dem Stall, unangefochtenes Eigentum der Kinder. Jedes hat seinen eigenen Platz, um seine Schätze zu verstecken. Die Möbel sind übel mitgenommen. Hier spielen sie, machen ihre Hausaufgaben, hier unterhalten die Kinder ihre Freunde. Der Garten war 15 Jahre lang ein Stück Boden. Heute habe ich viele kleine Bäume und jedes Jahr kommt ein weiterer dazu. Wir haben Hühner und Tauben, Katzen und Hunde. Fast alles hat sich verändert, nur das Gartentor ist gleich geblieben. Es kann nicht verschlossen werden, es hängt immer schief. Jedes Jahr lasse ich es reparieren, aber es hilft nichts. Und gerade deswegen liebe ich es am meisten. Vor dem Haus ist eine Wiese. Und morgens, wenn die Sonne scheint, öffnen 1000 gelbe Blumen ihre Augen. Am Wiesenweg haben meine Kinder laufen gelernt und sich die Knie blutig geschlagen. Seit Henry in den Kindergarten geht, die anderen sind schon lange in der Schule, bin ich einsam. Es ist zu ruhig im Haus. Ich habe nichts zu tun. Und ich werde eine Angestellte meines Mannes. Jetzt, da er mich in der Fabrik, deren Direktor er ist, gebrauchen kann. Ich glaube, die Arbeiter mögen mich. In meiner Abteilung sind hauptsächlich Frauen. Sie haben alle ihre kleinen Sorgen und Probleme, die sie mit mir besprechen. Eine hat ein krankes Kind zu Hause. Der Mann der anderen trinkt. Und wo ein Ratschlag oder ein gutes Wort nicht helfen, hilft mit Sicherheit eine kleine Aufmerksamkeit. Alles verläuft in geregelten Bahnen. Mein Mann hat eine hohe Lebensversicherung. Wenn wir alt sind, werden wir auf unserer Bank in der Sonne sitzen und nichts tun. Wenn Lizzi 18 ist, wird sie eine hübsche Summe Geld haben. Sie kann dann entweder etwas anfangen oder heiraten. Sie ist versorgt. Wir haben auch für Peter eine Versicherung. Vielleicht wird er meinen Mann in der Fabrik nachfolgen, aber zuerst sollte er reisen und die Welt kennenlernen. Dafür braucht man Geld und wir sparen natürlich auch für das Jüngste. Wir haben immer das beste und neueste Radio. Und jeden Abend kommt die ganze weite Welt zu uns in unser Haus. Im Radio habe ich dann auch Schuschniks letzte Rede gehört und ich wusste, dass nun alles vorbei war. Unser ganzes bisheriges Leben brach für mich in diesem Moment zusammen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aufgestanden bin und zum ersten Mal die Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen habe. Nicht nur die Welt hatte sich verändert, sondern auch wir wurden anders, irgendwie krank. Ich glaube, ein Aussätziger muss sich so fühlen, wie wir es taten. Wir kannten das Nazi-Regime aus Erzählungen und wussten, was uns erwartete. Wir dachten, vieles sei übertrieben, aber was wir tatsächlich glaubten, war immer noch genug. Ich flehte meinen Mann an, uns über die Grenze zu bringen, alles zurückzulassen. Mein Gott, Frauen folgen ihrem Instinkt. Aber mein Mann wollte die Fabrik, die er aus dem Nichts aufgebaut hatte, nicht im Stich lassen. Auch nicht die Versicherungen und alles andere. Er verschloss seine Augen und dachte, dass uns nichts geschehen könnte. Dann kam ein Sonntag, an dem wir ausgingen. Die roten Hakenkreuzfahnen kreischten von den Dächern herab und die Menschen grüßten sich hilflos mit dem neuen Heil-Hitler-Gruß. Sie grüßten auch uns und wir wussten nicht, wie wir antworten sollten. Der nächste Tag war ein Arbeitstag und wie gewöhnlich gingen wir zur Fabrik. Mir kam vor, dass es diesmal irgendwie nicht so gut nach Holz roch. Ich bildete mir ein, dass die ganze Fabrik wie eine Bierhalle roch. Der neue Fabriksaufseher, der sich meinem Mann vorstellte, stand auf etwas wackeligen Beinen. Jeder wollte jetzt herumkommandieren. An diesem Tag wurde nicht gearbeitet. Am Abend war ich mit den Kindern zu Hause. Mein Mann in der Fabrik, als ein Polizist und ein SA-Mann bei mir auftauchten. Wo hätte ich meinen Mann versteckt? Ich würde streng bestraft werden für irgendwelche Lügen. Mein Mann wurde von der Fabrik abgeholt und kam unter Bewachung nach Hause. Dann wurde das Haus durchsucht und alles von irgendeinem Wert konfisziert. Der kleine Geldschrank, das Sparbuch meines Ältesten, mein Schmuck, unsere wichtigen Papiere, Versicherungspolizen und alles Geld, das ich zu Hause hatte. Sie rissen die Betten auseinander, durchwühlten Bettwäsche und Kleider und jeder versuchte, sich stärker und besser unterrichtet als der andere zu geben. Beide nahmen mich später zur Seite und keiner wusste, dass der andere sich bei mir entschuldigt hatte. Sie müssten das tun. Es seien Befehle. Mein Mann müsse sich täglich beim Polizeiposten melden. Und dann sind wir wieder allein. Die Kinder wollen wissen, warum sie uns alles gestohlen haben. Lizzie weint um ihre Goldkette. Und Henry will seinen Safe zurück. Es waren, glaube ich, 2 Schilling darin. Das Haus sieht aus, als ob Einbrecher da gewesen wären. Wir sind alle wie gelähmt. Auf der Straße grüßen uns jetzt nur noch wenige. Die meisten schauen weg, weil sie sich schämen. Sie waren alle gute Bekannte. Oft hört man Beschimpfungen und ich vermeide es, die Kinder mit nach draußen zu nehmen. Unterdessen wird die Fabrik arisiert. In anderen Worten, sie wird den ehemaligen Eigentümern um einen lächerlich niedrigen Preis weggenommen. Nicht einmal diesen kleinen Geldbetrag bekommen sie. Aber sie müssen zustimmen, weil sonst die Partei irgendeinen Grund finden würde, die Eigentümer in ein Konzentrationslager zu schicken. Deshalb versucht jeder Nicht-Arier, seine Fabrik so schnell wie möglich zu verkaufen, zu arisieren. Mein Mann fährt jede Woche nach Wien, um Käufer zu finden und zu verhandeln. An den übrigen Tagen ist er nach wie vor in der Fabrik. Er will, dass die Fabrik sein Lebenswerk in einem ordentlichen Zustand an seinen Nachfolger übergeben wird. Ein lächerliches Unterfangen. Und endlich ist ein Käufer für unsere Fabrik gefunden. Inzwischen kommt jede Woche in der Nacht ein Arbeiter vorbei, um mich zu warnen. Ein ehemals entlassener Arbeiter will meinen Mann ins Konzentrationslager bringen lassen. Der Pfarrer warnt mich ebenfalls. Eines Abends kommt ein Polizist, um mich noch einmal zu sehen. Er wisse mit Sicherheit, dass wir in 3 Tagen deportiert werden würden und er ertrage es nicht, dies mit ansehen zu müssen. Wir sollten so schnell wie möglich abreisen. Wir packen in fieberhafter Eile. Wir alle wissen, dass es keine Rückkehr geben wird. Wichtige Papiere sind zu verstauen, Briefe müssen verbrannt werden. Lediglich das Allernotwendigste kann mitgenommen werden, was wir tragen können. Und an einem Samstagnachmittag um 2 Uhr schließt sich das Gartentor hinter uns zum letzten Mal. Damals dachte ich, dass ich nie wieder fähig sein würde zu lachen oder zu weinen. Ich dachte, ich würde gefühllos in die weite Welt hinausgehen. Das war sehr dumm. Ich hatte ja meine Kinder dabei. Der Zug war überfüllt und um 0.30 Uhr, 6 Stunden später, waren wir in Wien. Wir bemühten uns mit fieberhafter Eile um unsere Ausreise. Wir stehen beim Passamt an, beim Rathaus, beim Finanzamt etc. 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 So viele Formulare sind auszufüllen, zu unterschreiben. Es scheint, als ob uns jemand mit allen Mitteln von der Ausreise abhalten wollte. Oft gab es ein Verbot für Juden hinauszugehen und die Kinder brauchten frische Luft. Ansonsten, glaube ich, waren sie ziemlich zufrieden. Sie spielten arm. Und ich werde nie vergessen, wie sie über die Gans lachten, die ich nach Hause gebracht hatte und die eine Woche für uns gereicht und uns trotzdem satt gemacht hat. Das Ende dieses guten Tieres wurde in einem Gedicht festgehalten, das die Kinder geschrieben haben. Es endete mit der Mutter, die die Knochen auf die Lampe hängt, einen Topf Kartoffeln darunter stellt und jeder dürfte an den Knochen riechen. Wir sind sehr knapp bei Kasse. Endlich bekommen wir ein Visum für die Dominikanische Republik. Ich weiß das Datum nicht mehr, aber ich weiß, dass es ein Freitag war und dass wir noch am selben Tag die Karten bezahlen gingen. Seit diesem Tag scheint die ganze Zeit in Wien verschwommen zu sein. Nichts ist wirklich wahr. Jeder Tag ist ein Abschied.